Läuft, Video läuft. Hallo, hallo. Ich bin Leon. Ich darf heute die Vorlesung vertreten und am Donnerstag auch nochmal. Nächste Woche ist dann Frau Waldecker wieder da. Und bis dahin gilt diese Woche einfach gerne genauso viele Fragen stellen wie sonst. Wenn irgendwas ist, was wir nicht jetzt im Rahmen der Vorlesung klären können, Wünsche für Podcast-Folgen oder was, kann ich gerne Sachen mitnehmen, weiterleiten oder ihr sagt es halt Jean-Luc. Und unser Plan für heute ist im Prinzip, das Kapitel zu Normalformen abzuschließen. Da ging es in dem Video letzte Woche noch um die allgemeine Normalform. Wir reden heute über die Jordansche Normalform. Und dann können wir gucken, wie viel wir gegebenenfalls von Kapitel 12 noch sehen. Und zu der Jordanschen Normalform haben wir im Prinzip in den Grundzügen eine ähnliche Idee. Wir wollen wieder zu einer Abbildung, eine Abbildungsmatrix finden, zu einer geeigneten Basis, sodass wir irgendwelche Eigenschaften der Abbildung da schön dran sehen können. Das heißt, wir werden wieder unseren Raum irgendwie zerlegen in alpha-unzerlegbare Teilräume, zu denen wir dann jeweils in unserer Abbildungsmatrix so Blöcke sehen. Aber die Blöcke sehen dann anders aus als bei der allgemeinen Normalform. Und zwar fangen wir an zu definieren, was wir als Lambda-Jordan-Block bezeichnen wollen. Das ist eine Matrix, eine K-Kreuz-K-Matrix hier, wo wir auf der Hauptdiagonale jeweils diesen Wert, dieses Körperelement Lambda stehen haben. Und auf der Nebendiagonale darüber haben wir immer ein paar Mal das 1-Element unseres Körpers und überall sonst stehen Nullen. Wenn wir sowas jetzt mehrfach haben, also wenn wir unseren Raum zerlegen können in so eine direkte Summe aus Teilräumen U1 bis UM, dann ist diese Zerlegung eine Jordan-Zerlegung bezüglich Alpha. Genau dann, wenn wir für jeden einzelnen dieser Teilräume eine Basis finden, sodass wir die Einschränkung unserer Abbildung auf diesen Teilraum darstellen können mit einer Abbildungsmatrix, die eben genau so aussieht, die so ein Lambda-Jordan-Block ist. Und die Basis, die wir basteln können aus diesen einzelnen vielen Basen, die würden wir in dem Fall geordnete Jordan-Basis nennen. Also wenn wir die alle für die jeweiligen Teilräume in der richtigen Reihenfolge so hintereinander schreiben, dann heißt diese ganze Basis dann geordnete Jordan-Basis. Und die ganze Matrix, nicht nur bezüglich der Einschränkung auf einen einzelnen Teilraum, sondern dann für den ganzen Raum, ist dann eine, wo wir so eine Kästchengestalt haben und jeweils diagonal angeordnet die einzelnen Kästchen und Blöcke, die jeweils genau diese Form haben, die wir für den einzelnen Lambda-Jordan-Block folgern, weil wir jeweils dann sagen können, dass wir dadurch, dass wir unsere Basen so gewählt haben, dass sie zu diesen alpha-unzerlegbaren Teilräumen gehören, das, was auf einem dieser Teilräume passiert, immer nur in einem, uns dafür nur einen Block anschauen müssen. Das heißt, wenn wir meinetwegen unseren Raum irgendwie zerlegen können in so eine direkte Summe aus 3 alpha-unzerlegbaren Teilräumen, dann könnte das so aussehen, dass wir hier 3 Blöcke haben. Dann hätten wir hier jetzt einen Teilraum der Dimension 3, einen der Dimension 1, einen der Dimension 2 und für jeden davon würden wir in der gesamten Abbildungsmatrix für den gesamten Raum bezüglich unserer gesamten Basis einen so einen Block der entsprechenden Größe in unserer Abbildungsmatrix sehen. Das heißt, für den Block der Größe 1 ist es nur ein Eintrag und ansonsten haben wir eben diese Gestalt, wo noch so Einsen auf der Nebendiagonale dazukommen, die dann genau diese, damit, so dass wir genau diese Form haben. Ja.
Diese Lambdas auf der Hauptdiagonale.
Ja.
Muss es wirklich ein, also immer das gleiche sein, wenn das jetzt Lambda 1 oder 5, steht dann da auf jeden Eintrag der Hauptdiagonale immer eine 5 in so einem Kästchen? Oder
ja,
kann es auch unterschiedlich sein?
Innerhalb des Blocks bleibt es gleich. Und das ist dann auch immer ein Eigenwert zu unserer Abbildung Alpha. Und innerhalb des entsprechenden Teilraums haben wir dann auch immer einen Eigenraum zu diesem Eigenwert. Das heißt, wenn ich das hier schon so schreibe, das könnte jetzt so aussehen, dass das hier innerhalb dieses Blocks überall eine 2 steht, hier eine 5 und hier wieder meinetwegen eine 2 oder so, oder wieder dann irgendwas Drittes, ganz anderes, aber innerhalb des Blocks ist das gleich. Genau. Dazu haben wir als nächstes eine Existenzaussage. Einen Satz, der uns Bedingungen gibt. Ach so, genau. Eine Anmerkung noch. Wir sagen dann, wenn wir die Abbildung Alpha durch genau so eine Abbildungsmatrix angeben, auch, okay, Alpha ist jetzt durch diese Matrix in Jordan-Normalform gegeben. Und das können wir machen, immer wenn unser Minimalpolynom zu Alpha in Linearfaktoren zerfällt. Also wenn ich in diesem Min-Alpha keinen irreduziblen Teiler von Grad mindestens 2 finde, dann kann ich so eine Zerlegung erstmal finden, die dann auch so eine Jordan-Zerlegung ist. Und das steht hier auch noch ein bisschen genauer. Die Voraussetzung ist eben, dass wir unser Min-Alpha so schreiben können als ein Produkt von Linearfaktoren. Da kann ein Linearfaktor auch mehrfach vorkommen, dann mit einem Exponent, der eben größer als 1 ist. Und wenn ich das habe, dann finde ich meine Zerlegung. Ich nenne wieder die Teilräume, die ich in dieser Zerlegung dann finden möchte, U1 bis UK. Das K muss nicht das gleiche sein wie das M, was wir hier sehen, eben weil selbst wenn ich jetzt sage, ich wähle die Notation in Min-Alpha schon so, dass ich die Lambda I nicht doppelt zähle, sondern immer so viel wie möglich auch in den einen Exponenten reinpacke, dann kann es trotzdem sein, dass ich zu einem I, was da drin vorkommt, mehrere solche Teilräume finde. Also das wäre jetzt hier der Fall, wenn ich zwei Blöcke habe, wo aber der gleiche Eigenwert drin steht. Das kann passieren. Und zu dieser Zerlegung finde ich dann eben eine Jordan-Basis, bestehend aus entsprechenden Basen, B1 Dach von U1, B2 Dach von U2 und so weiter bis BK Dach von UK. Und jeweils die Einschränkung von Alpha auf meinen Teilraum UI ist dann hat dann als Abbildungsmatrix bezüglich dieser Basen so einen Lambda-I-Jordan-Block. Und das wollen wir beweisen. Wir halten fest, dass wir jetzt schon den zweiten Teil auch als Voraussetzung haben wollen. Das heißt, wir haben insbesondere unser Min-Alpha mit der Notation, wie sie dort steht, als Produkt eben von geeigneten Linearfaktoren. Und das Erste, was wir brauchen, ist eine geeignete Zerlegung. Dass wir so eine finden können, steht in Lemma 11.2. Da brauchen wir noch gar nicht irgendwelche besonderen Eigenschaften von Alpha, aber einfach aufgrund unserer Generalvoraussetzung wissen wir, dass wir eine direkte Zerlegung von V in so Alpha-unzerlegbare Teilräume finden können. Und da werde ich die Notation einfach auch gleich so, wie sie dann später am Ende aussehen soll. Das heißt, ich nenne diese Teilräume U1, also Alpha unzerlegbar sollen sie sein, U1 bis UK. Und deren direkte Summe soll eben mein V ergeben. Jetzt gucken wir uns an, was auf jedem dieser Teilräume passiert. Das heißt, ich wähle erstmal ein festes I als Index. 2. Irgendwas zwischen 1 und k. Und auf diesem dazugehörigen Teilraum und i, auf dem ich mich dann befinde, brauche ich erstmal meine Einschränkung von Alpha. Und ich möchte mir das dazugehörige Minimalfindung anschauen. Das heißt, ich definiere das als Q und weil das jetzt die Einschränkung von meinem Alpha auf so einen Alpha unzerlegbaren Teilraum ist, weiß ich, dass dieses Q schon eine Potenz von einem irreduziblen Polynom sein muss. Das steht in Lemma 11.4. Und da haben wir jetzt eben gebraucht, dass wir schon auf so einem alpha unzerlegbaren Teilraum sind. Was wir aber auch wissen, ist, dass dieses Minimalpolynom der Einschränkung ein Teiler sein muss von dem ganzen Minimalpolynom, das wir haben. Das heißt, was jetzt noch in Frage kommt, ist, dass ich eben einen dieser Linearfaktoren sehe mit irgendeinem Exponenten. Was ich also machen kann, ist, ich setze mir irgendwie ein entsprechendes Lambda und einen entsprechenden Exponenten, um das Q explizit hinschreiben zu können. Also erstmal halten wir fest, dieses Q ist ein Teil davon, wenn Alpha, das wir schon haben. Also setzen wir einen geeigneten Elementen und ein geeignetes Lambda, was jetzt eins von den Lambda i sein wird, die wir da oben sehen. So dass wir Q eben schreiben können als Cosinus Lambda hoch L. Und da muss es nicht unbedingt irgendeine eindeutige Zuordnung geben. Also das kann sein, dass wir für verschiedene von unseren UI das gleiche Lambda verwenden. müssen manchmal. Aber jetzt sind wir ja gerade erstmal nur in einem bestimmten für ein festes I. Und dann nehmen wir uns einfach irgendeins von diesen Lambda her, von denen wir wissen, dass sie vorkommen. Und als nächstes verwenden wir, dass wir wissen, wenn unser Teilraum in I Alpha unzerlegbar ist, dann ist er auch Alpha zyklisch. Das ist Lemma 11.8. Das heißt, wir können jetzt uns irgendein Element aus diesem Teilraum hernehmen, sagen wir klein u, so dass der ganze Teilraum einfach das Alpha-Erzeugnis von diesem u ist. Das machen wir. Sei also klein u ein Element aus dem Teilraum, den wir sind. So dass der das Alpha-Erzeugnis von klein u ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Basis, nennen wir sie C wieder, aus ebenso Elementen, wo ich das U jeweils immer weiter, immer öfter mit Alpha abbilde. Das wird eine geordnete Basis von UI, wenn ich das oft genug mache. Und oft genug heißt in diesem Fall, ich muss auf den Exponenten von meinem Minimalplenum schauen. Also wir hatten hier das Minimalplenum der Einschränkung als x minus lambda hoch L. Daher weiß ich in meinem alphazyklischen Teilraum, dass ich auch hier L-Basiselemente brauchen werde, nämlich U, also U hoch Alpha hoch 0, U hoch Alpha und so weiter bis U hoch Alpha hoch L minus 1. Das ist jetzt eben eine geordnete Basis von unserem UI. Es ist aber noch nicht die Basis, die wir für die Jordan-Zerlegung wollen, sondern wir machen noch weiter und nehmen uns als nächstes immer noch auf unseren Teilraum eine Abbildung Phi, die wir definieren als Alpha minus Lambda mal die Identität. Dann ist unser UI, das eben unter Alpha invariant ist und unter der Identität sowieso auch unter Phi noch invariant. Das halten wir einmal fest, weil wir feststellen wollen, dass es auch phi-zyklisch ist und das ist nur sinnvoll, sich überhaupt anzuschauen, wenn wir überhaupt erstmal phi-invariant sind. Ist, wollen, dass es wie gesagt zyklisch ist. Dafür bemerken wir, dass wir jedes Element unserer Basis CI-DAF, die wir bisher haben, auch schreiben können, indem wir so Elemente verwenden, wo wir U jeweils eine gewisse Anzahl an Malen mit Phi abgebildet haben. Das heißt, wir schreiben auf, oder wir wollen erreichen, dass wir jedes U, auf das wir meinetwegen J mal Alpha angewendet haben, auch schreiben können als Element aus dem Phi-Erzeugnis von U. Und das kann man im Prinzip induktiv begründen. Ich schreibe es jetzt hier ein bisschen verkürzt auf. Also für j gleich 0 ist die Sache recht klar. U abgebildet mit Alpha hoch 0 ist U abgebildet mit der Identität, ist einfach U selber. Das liegt automatisch in Phi erzeugt von U. Und dann wäre der Induktionsschritt, dass wir uns, dass wir für irgendein kleineres K die Aussage schon haben, das heißt, hier gehen wir dann nur bis L-2, wenn für das schon gilt, dass unser Bild U abgebildet mit Alpha hoch K in diesem Phi-Erzeugnis von U liegt, dann auch U abgebildet mit Alpha hoch K plus 1, denn das kann ich schreiben als U hoch Alpha hoch K abgebildet mit Alpha, und das ist aber wenn ich Alpha schreibe als Phi plus Lambda die Identität gleich U abgebildet mit Alpha hoch K und dann einmal mit Phi abgebildet plus das Ganze mit Lambda mal die Identität. So, das heißt, unser neues Element, einmal öfter mit Alpha abgebildet, kann ich schreiben als Summe aus Sachen, von denen ich per Induktion schon weiß, dass sie in unserem Phi-Erzeugnis von U liegen. Und damit liegt auch das da drin. Und insgesamt haben wir gezeigt, dass, dass wir jedes Element in unserem Teilraum auch als solche lineare Kombination von Sachen. Von Bildern von U, wo ich mehrmals viel draufgeschmissen habe, schreiben können. Das heißt, ich kann mir jetzt eine neue Basis von meinem Teilraum in I hernehmen. Folgendermaßen. Ich nenne die Elemente mal B0 als U. Dann wende ich einmal Phi an, nenne das B1. Gleich U abgebildet mit Phi. Und dann mache ich so weiter, bis ich beim elften Element angekommen bin, BL-1 als U abgebildet mit Phi hoch L-1. Und zusammen möchte ich das Ganze dann bezeichnen als Basis B i dot. So, das soll ein I sein. Und was wir bis jetzt gemacht haben, war eben dazu gedacht zu zeigen, dass das überhaupt eine geordnete Basis von UI ist. Und ich behaupte, das ist jetzt eine Basis, die das erfüllt, was wir in diesem Satz zeigen wollen, nämlich, dass die so ist, dass jetzt die Abbildungsmatrix von meiner Einschränkung Alpha auf UI bezüglich dieser Basis so ein Lambda-Jordan-Block wird. Und dafür, um das zu zeigen, gucken wir uns die Bilder der Basiselemente an. Nämlich, wir machen es erstmal für für die ersten L-1 Elemente. Das heißt, wir wählen jetzt ein J erstmal, was kleiner gleich L-2 ist und schauen uns dafür an das Bild von unserem Basisvektor BJ unterhalb. Ist das gleiche wie U abgebildet mit Phi hoch J, abgebildet mit Alpha. Wenn ich Alpha wieder einsetze als Phi plus Lambda die Identität, ist es das gleiche wie U abgebildet mit Phi hoch J und dann abgebildet mit Phi plus Lambda mal die Identität. Das ziehe ich auseinander, sodass ich einmal hier stehen habe, U abgebildet mit Phi hoch J ist 1 und dann noch Lambda mal abgebildet mit Phi hoch J. Aber dieses hier ist ja genau der Basisvektor J plus 1 und hier kann ich zurück einsetzen den Basisvektor BJ. Das heißt, hier steht in Wirklichkeit BJ plus 1 plus Lambda mal BJ. Das gleiche machen wir noch für den Index J gleich L minus 1. Das heißt, wir schauen uns an, der Basisvektor B L minus 1 wird unter Alpha abgebildet. Ich setze zunächst ein, U abgebildet mit Phi hoch L minus 1, das Ganze abgebildet mit Alpha. Das wird auch hier wieder, ich mache es diesmal andersrum. Ich möchte jetzt einsetzen, genau, ich habe einmal Phi hoch J plus 1, aber J plus 1 ist in diesem Fall einfach gleich L, das heißt, ich habe U abgebildet mit Phi hoch L und dann habe ich noch mein Lambda mal U abgebildet mit Phi hoch L minus 1 und der Witz hier ist jetzt aber, unser Phi hatten wir definiert als Alpha minus Lambda mal die Identität. Aber wir wissen, dass wenn ich das hoch L nehme, die Nullabbildung rauskommt, weil wir ja die Form unseres Minimalpolynoms haben. Und das Minimalpolynom hat Alpha als Nullstelle, das heißt Alpha minus Lambda mal die Identität hoch L wird die Nullabbildung und das ist genau Phi hoch L. Das heißt, das ist einfach die Nullabbildung und weil wir ja das so. Das heißt, von diesem hier wird mein U wird es auf 0 abgebildet und was hier noch übrig bleibt, ist jetzt Lambda mal der Basisvektor mit Index L minus 1. So. Und damit erhalten wir als Abbildungsmatrix bezüglich dieser Basis genau die Form, die wir wollen. Wir sehen hier, B1 wird abgebildet auf Lambda mal B1 plus B2, dann wird B2 abgebildet auf Lambda mal B2 plus B3 und so weiter und so weiter. Irgendwann wird der vorletzte Basisvektor abgebildet auf Lambda mal sich selbst plus der letzte Basisvektor und dann wird unser letzter Basisvektor abgebildet auf Lambda mal sich selbst. Das heißt, die Gestalt die wir erhalten für unsere Abbildungsmatrix von der Einschränkung Alpha auf UI bezüglich dieser jetzt gebastelten Basis gegen Dach, wird genau das, was wir wollten. Wir haben immer Lambda auf der Diagonale, also bei dem 1 fragt der Angriff, wie oft ich den Basisvektor selbst in seinem Bild sehe, und dann daneben eine 1 im Überallfunktion. Das haben wir jetzt für einen bestimmten Teilraum gemacht. Das können wir für alle Teilräume machen. Und, ja? Der Teilraum UI.
Die Abkürzung wegen Q oder?
Bitte?
Was danach?
Wegen Q, Entschuldigung.
Also wegen, okay.
Wegen Q. Ich kann es auch ausschreiben, das ist vielleicht eindeutiger. Wegen Q. Also weil wir die Form nehmen, mal benutzen. Ist das damit klar, die Anmerkung? Oder die Begründung hier? Ja? Andere Fragen? Okay, genau. Dann können wir festhalten, dass wir das jetzt für jeden unserer Teilräume UI gemacht haben. Und wenn wir das für alle möglichen Indizes machen, von 1 bis k, dann sind wir fertig. Und dann wissen wir insgesamt, wenn wir uns die ganze Zerlegung anschauen, für alle in diese Teilräume, dass wir für jeden Teilraum eben so eine Basis finden und so einen Block finden, die wir dann zusammensetzen können zu einer Gendorf-Basis und einer zugehörigen Abbildungsmatrix, in der wir alle diese Blöcke sehen. Das ist im Prinzip auch jetzt das Hauptresultat zu diesem Abschnitt über Jordansche Normalformen. Man kann sowas finden, also es gibt ein Verfahren, mit dem man sich Zerlegungen dann auch basteln kann und die entsprechenden Basen dazu. Wenn ich habe mir sagen lassen, dazu wird es eine Podcast-Folge geben. Da werde ich also jetzt nicht in die ganzen Details zu reingehen. Ich möchte zwei Sachen trotzdem festhalten, die wir gleich dann aber noch verwenden werden, um uns Beispiele anzuschauen. Und zwar gehe ich mal was darüber sagen möchte, was für Blöcke ich haben kann, wie viele und wie groß die sind, dann hängt das zusammen mit Eigenschaften von meinem Lambda als Eigenwert von Alpha. Und zwar ist die Anzahl meiner Lambda-Jordan-Blöcke zu diesem Eigenwert gleich der Dimension des zugehörigen Eigenraums.
insgesamt kann, wie viele Wörter es insgesamt gibt, kriege ich dann halt raus, wenn ich für alle Eigenwerte durchgehe, wie jeweils die Dimensionen der Eigenwerträume sind und das zusammenaddiere. Was ich auch weiß, ist, von den Blöcken, die dann zum Eigenwert Lambda gehören, wird es einen geben, der dann von ihm bewusst ist. Und, oder können auch mehr oder gleich groß sein, aber das Größchen davon, unbedingt ein Größchen, die Größe des größten Lambda-Gendron-Blocks, die sehe ich, wenn ich auf den entsprechenden Exponenten im Minimalkommando gucke. Und man kann es sich überlegen, man kann es sich erklären damit, dass wir eben diese Zerlegung in Alpha unzerlegbare Teilräume ja haben. Und wenn jetzt mein Eigenwert Lambda in mehreren davon auch als Eigenwert der Einschränkung auftritt, dann habe ich trotzdem überall nur einen Eigenraum der Dimension 1 in diesem jeweiligen Teilraum für meine Einschränkung. Und wenn ich dann mehrere Blöcke zum gleichen Eigenwert habe, mehrere solche Lambda-Gendron-Blöcke zum gleichen Lambda und pro Block, pro Teilraum mit dem entsprechenden Lambda, habe ich eben einen jeweiligen Eigenraum der Einschränkung in Dimension 1, dann habe ich insgesamt einen Eigenraum der Dimension, der eben der Anzahl dieser Blöcke entspricht. Und in dem Minimalpolynom, wo insgesamt ja dann zu auch verschiedenen Lambda die jeweiligen Linearfaktoren auftreten, brauche ich halt als Exponent was groß genug ist, sodass dann dieses x minus Lambda hoch L auch mein Minimalpolynom für die Einschränkung auf dem jeweils größten alpha unzerlegbaren Teilraum für das Lambda sein kann. Und es kann aber, da muss ich nicht dann noch irgendwas zusammen multiplizieren. Also wenn ich einmal irgendwo das L sehe, und einmal diesen Block der Größe L habe und meinetwegen woanders noch einen anderen Block der Größe L oder andere Blöcke kleiner sind, dann reicht es, dann brauche ich nicht noch einen größeren Exponenten in meinem gesamten Minimalpolynom. Und mit sowas kann man arbeiten, um Gendron-Zerlegungen zu finden. Das heißt, wir kommen zu unserem Beispiel. Und starten mit etwas, was erstmal aussieht wie diese andere letzte Normalform. Wir sind im R hoch 4. Wir haben eine Abbildungsmatrix. Und was wir an dieser Abbildungsmatrix als erstes sehen, ist, dass unsere Abbildung alpha-zyklisch sein wird. Wir haben diese Form, die wir von der allgemeinen Normalform kennen und wollen wissen, ob es auch eine ist. Das heißt, ob unser V tatsächlich schon als ganzer Raum auch alpha-unzerlegbar ist. Habt ihr eine Idee, wie es aussehen würde oder warum es keine Normalform ist, wenn jetzt V nicht alpha-unzerlegbar wäre oder was dann anders wäre an der tatsächlichen Normalform?
brauche für meine Normalform eine Zerlegung erstmal in alpha-unzerlegbare Teilräume. Und für jeden davon werde ich einen Block haben. Das heißt, was würde passieren mit einer Normalform, wenn jetzt V nicht selber unzerlegbar wäre? Was könnte ich dann über die Normalform schon mal sagen? Nur so generell über Anzahl der Blöcke, Größe der Blöcke. Ja. Nur einen Block, in welchem Fall?
Wenn ganz hoch unterlegt ist.
Genau, genau. Ich glaube, ich meinte die Frage andersrum. Ich meinte, ich wollte fragen, was sehen wir, wenn V nicht alpha unzerlegbar ist. Aber so rum stimmt's. Wenn V alpha unzerlegbar ist, dann werden wir hier nur einen Block haben. Deswegen ist das jetzt auch das, was wir zeigen wollen. Wenn wir jetzt wissen, dass V alpha unzerlegbar ist und wir was haben, was wie so ein Block aussieht, dann ist das schon die Normalform. Und eben andersrum, wenn V nicht alpha unzerlegbar wäre, dann würden wir in unserer Normalform mehrere Blöcke sehen. Genau. Wir wissen schon, dass V-Alpha zyklisch ist und ihr hattet irgendwann ein Resultat dazu, wie sich Alpha unzerlegbar und Alpha zyklisch zueinander verhalten. Wenn wir Alpha unzerlegbar sind, dann wissen wir sofort, dass wir auch Alpha zyklisch sind. Wenn wir andersrum erstmal nur sehen, dass wir Alpha zyklisch sind, brauchen wir noch eine Aussage über das Minimalpolynom. Deswegen überlegen wir uns erstmal in dieser Situation, wie das hier überhaupt aussieht. Wir können es an der Matrix ablesen, indem wir diese letzte Zeile anschauen. Wir fangen an, wir schreiben hin den Term x hoch 4 und machen dann weiter von rechts gelesen in der unteren Zeile. Minus 4x hoch 3 plus 6x hoch 2 minus 4x plus 1. Das wird das Minimalpolynom von Alpha. Und man kann ausrechnen, das ist x minus 1 hoch 4. Das heißt, wir sehen jetzt, okay, das ist eine Potenz von einem irreduziblen Polynom, nämlich von x minus 1. Und das ist diese zusätzliche Bedingung, die wir noch brauchen, um aus dem Alpha zyklisch sein, auch Alpha unzerlegbar sein, folgern zu können. Und da steht tatsächlich auch, okay, das entsprechende Resultat war Lemma 11.8. Wir haben Alpha zyklisch, wir haben Minimalpolynom als Potenz eines irreduziblen Polynoms. Das heißt, wir wissen, dass V Alpha unzerlegbar ist und damit eben, dass die Matrix, die wir hier sehen, tatsächlich schon die Normalform ist. Und als nächstes wollen wir aber zur Gendonschen Normalform kommen. Und dazu wollen wir, also okay, wir kennen den Eigenwert. Wir haben nur den einen. Eins ist ein Eigenwert und andere Eigenwerte gibt es nicht. Trotzdem könnte es ja noch sein, dass wir irgendwie einen Block haben oder zwei oder drei oder vier. Und um das zu entscheiden, schauen wir uns jetzt diese Bemerkung an. Das heißt, wir wollen herausfinden, welche Dimension hat denn der Eigenraum zum Eigenwert 1. Genau, wir haben unseren Eigenwert 1. Und was wir verwenden wollen, ist wieder ein Resultat zu diesen Eigenschaften, dass V in diesem Fall Alpha zyklisch ist. Dadurch, dass V eben als ganzer Raum schon Alpha zyklisch ist, hat unser Eigenraum nur die Dimension 1 und damit haben wir dann auch nur einen Block, nur einen Gendon-Block zum Eigenwert 1. Und das ist dann eben die ganze Matrix. Und nach der Definition, wie unsere Lambda-Gendon-Blöcke aussehen sollen, können wir den dann hinschreiben. Das ist jetzt unser 4x4-Block. Auf der Hauptdiagonalen stehen Einsen, weil das unser Eigenwert ist. Und auf der Nebendiagonalen stehen Einsen, weil die da immer stehen in der Gendonschen Normalform. Ja.
Wie würde sich das jetzt verhalten?
dann könnten wir mehrere Blöcke haben. Also wenn wir einen Fall hätten, wo auch unser, sagen wir 1, der einzige Eigenwert wäre, dann könnten wir trotzdem noch eine andere Jordansche Normalform haben, wo wir so Blöcke haben, meinetwegen zum Beispiel könnten wir einen Block der Größe 3 haben und einen Block der Größe 1. Dann wäre ein Block der Größe 3, würden hier eins auf der Diagonalen stehen, aber hier würde es sich um den Einfach unterscheiden, weil das hier dann nicht zu dem Block mit dazugehören würde, da würde dann die 0 stehen. Oder man könnte eine Aufteilung in zwei Blöcke haben, die mit zwei Blöcke oder in drei Blöcke. Und ein anderer Spezialfall ist, wenn wir jetzt hier über dem R hoch 4 eine Zerlegung in vier Blöcke hätten, dann wäre es einfach eine diagonale Matrix. Also wenn unser Alpha eben diagonalisierbar ist, dann hat jeder Block Größe 1. Das kann passieren. Und wir haben auch noch ein Beispiel, wenn es zu dem hier konkret keine Fragen mehr gibt. Ein Beispiel, wo wir auch mehrere Blöcke sehen werden. Und zwar fangen wir an mit irgendeiner Abbildungsmatrix. Wir sind immer noch im R hoch 4. Die sieht jetzt erstmal nicht so aus, dass sie schon in irgendeiner Normalform sein könnte. Wir wollen wieder die Jordansche Normalform finden. Und das Erste, was wir machen, ist, wir rechnen das charakteristische Polynom aus, um überhaupt erstmal die Eigenwerte zu sehen. Die Rechnung könnt ihr gerne nachprüfen. Ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen und nicht einzeln durchgehen. Jedenfalls bekommen wir raus, das Minimalpolynom von der Abbildung, zu der diese Abbildungsmatrix gehört, ist x minus das charakteristische Polynom. Entschuldigung, zum Minimalpolynom kommen wir noch. Das charakteristische Polynom ist x minus 2 hoch 4. Das heißt, wir sehen, wir haben wieder nur einen Eigenwert. Und über das Minimalpolynom wissen wir jetzt erstmal, das muss jetzt auch irgendeine Potenz von x minus 2 sein. Also es kann sein, dass das Minimalpolynom einfach nur dieser Linearfaktor ist, x minus 2. Kann sein, dass es x minus 2 hoch 2 ist oder hoch 3 hoch 4. Und wir fangen mal an mit der Annahme, ja, was ist denn, wenn es einfach das Minimalpolynom x minus 2 ist? Dann würde das bedeuten, dass unser Alpha schon von alleine diesem Minimalfaktor eine Nullstelle ist, dass also Alpha minus 2 mal die Identität die Nullabbildung ist. Oder anders gesagt, dass Alpha einfach wirklich alles auf 2 mal sich selber abbildet, dass der ganze Raum V schon ein Eigenraum zum Eigenwert 2 ist. Wenn wir aber in die Abbildungsmatrix gucken, sehen wir Vektoren, für die das nicht der Fall ist. Also nehmen wir meinetwegen den ersten Basisvektor. Wir sehen, der erste Basisvektor wird abgebildet auf einmal den ersten Basisvektor plus zweimal den zweiten Basisvektor plus einmal den ersten plus einmal den zweiten plus einmal den vierten. Nicht auf zweimal sich selber. Das heißt, wir wissen schon mal, dass das nicht stimmen kann. Und um jetzt strukturiert festzustellen, für welchen Exponenten es denn stimmen würde, definieren wir uns mal diese Abbildung Alpha minus 2 mal die Identität als Beta und schauen, für welchen Exponenten wird es denn die Nullabbildung. Also Beta selber ist nicht die Nullabbildung, aber wann kriegen wir die Nullabbildung? Beta hoch 2, Beta hoch 3, Beta hoch 4. Und um das zu überprüfen, nehmen wir uns eine Abbildungsmatrix her für dieses Beta. Das können wir erstmal machen, indem wir hier von der Abbildungsmatrix, die wir haben für Alpha, jeweils auf der Hauptdiagonalen überall den Wert 2 abziehen Und damit kommen wir auf diese Matrix hier, die jetzt hier zweimal steht, eben Spalte minus 1, 1, 0, 1, dann eine Nullspalte und dann noch zweimal das, was wir schon in der ersten Spalte gesehen haben. Und um was über diese Abbildung Beta Quadrat herauszufinden, schauen wir uns jetzt diese Matrix ins Quadrat an. Und was passiert, wenn man das ausrechnet, ist, ja, da kommt tatsächlich die Nullmatrix raus. Das heißt, Beta Quadrat wird tatsächlich die Nullabbildung. Und damit wissen wir, dass unser Minimalpolynom eben diesen Exponenten 2 hat. Und wenn wir diesen Exponenten kennen, dann wissen wir mit der Bemerkung von vorhin, dass das die Größe des größten Jordan-Blocks zu diesem Eigenwert 2 ist. Wenn wir also unsere Jordansche Normalform finden wollen, wir wissen schon, alle Blöcke werden als Lambda diesen Wert 2 haben und wir wissen jetzt, es muss irgend so einen 2 Kreuz 2 Jordan-Block geben, weil diese Größe gleich dem Exponenten im Minimalpolynom ist. Aber wenn ich eine 4 Kreuz 4 Matrix habe, mit dieser Kästchengestalt, und ich weiß, der größte Block hat Größe 2, habe ich trotzdem noch zwei Möglichkeiten, wie das insgesamt aussehen kann. Also ich könnte jetzt einen Block der Größe 2 haben und dann noch einen nächsten Block der Größe 2, oder ich könnte einen Block der Größe 2 haben und zwei Blöcke der Größe 1. Und um zwischen denen zu unterscheiden, wollen wir den anderen Teil der Bemerkung verwenden, der uns was sagt über die Anzahl der Jordan-Blöcke. Das heißt, wir wollen wissen, welche Dimension hat denn jetzt der Eigenraum zum Eigenwert 2. Und der Eigenraum zum Eigenwert 2 ist der Kern von dem, was wir uns als Beta definiert haben. Und für Beta hatten wir ja schon eine Abbildungsmatrix. Wie kommen wir jetzt von dieser Abbildungsmatrix auf die Dimension unseres passenden Eigenraums? Hier steht, okay, wir kennen die Matrix hat Rang 1. Was ist also die Dimension des Eigenraums? Ja, 3. Genau. Die Matrix hat Rang 1, das heißt, das Bild von Beta hat Dimension 1, das heißt, der Kern von Beta hat Dimension 1 und das ist die Dimension des Eigenraums. Der Kern hat Dimension 3, das ist die Dimension des Eigenraums. Und damit wissen wir haben 3 Jordan-Blöcke. Und zusammen damit, dass eben wir schon gesagt haben, dass einer von diesen Blöcken, der größte, eben Größe 2 haben muss, bleibt noch genau diese eine Möglichkeit, wie dann die Normalform aussehen kann, nämlich wir brauchen 2 Blöcke der Größe jeweils 1 und einen Block der Größe 2. In welcher Reihenfolge die da stehen, ist an sich egal, man kann die geordnet, das hängt dann nur davon ab, in welcher Reihenfolge wir diese geordneten Basen der Teilräume hintereinander schreiben. Das heißt, wir haben unsere Jordansche Normalform. Wir wollen dazu jetzt noch gucken, wie die allgemeine Normalform aussehen könnte. Da wird sich bei den Teilräumen der Dimension 1 nichts ändern. Also das ist der Fall, wo diese allgemeine Normalform und die Jordansche Normalform tatsächlich gleich aussehen, wenn ich so ein Block der Größe 1 habe, dann steht da halt einfach einmal der Eigenwert. Für unseren Block der Größe 2 wird es jetzt unterschiedlich aussehen. Da kommen wir zur allgemeinen Normalform, indem wir uns eben für diesen Teilraum das Minimalpolynom anschauen. Und das Minimalpolynom kennen wir ja bisher als x minus 2 hoch 2. Das können wir ausrechnen, ist x Quadrat minus 4x plus 4 und wenn wir das, diese Koeffizienten abschreiben in die zweite Zeile von unserem 2 Kreuz 2 Block, erhalten wir als Block 0, 1, minus 4, 4. Das wird dann eben dieser 2 Kreuz 2 Block in der allgemeinen Normalform und wir können das wieder zusammensetzen. Wir sehen auch in der allgemeinen Normalform wieder zwei Blöcke der Größe jeweils 1 und einen Block der Größe 2. Das heißt, so sind wir in diesem Beispiel dazwischen hin und her gekommen. Allgemeines Verfahren, wie gesagt, gibt es dann in der Podcast-Folge. Fragen dazu? Ja. Also, warum wir nach der Jordanschen Normalform nochmal diese allgemeine Normalform wollten?
Da oben ist ja auch schon so ein Kästchen
dran. Auch schon so ein Kästchen dran? Also, es geht jetzt um diese beiden, den Vergleich. Die haben unterschiedliche Eigenschaften, die man manchmal unterschiedlich gut daran ablesen kann. Die allgemeine Normalform hat halt den Vorteil, dass wir so Minimalpolynome schnell ablesen können. Die Jordansche Normalform hat den Vorteil, dass wir immer die Eigenwerte schnell ablesen können. In diesem Fall, wo es nur darum geht, das als Beispiel einmal durchzurechnen und um vom einen zum anderen zu kommen, ist es im Prinzip nur um des Verfahrenswillens haben wir uns das angeschaut, um zu sehen, okay, wir kommen vom einen zum anderen, dass die dann unterschiedliche Vorteile haben und man mal das eine möchte und mal das andere, das liegt dann eher an deren Eigenschaften. Ja.
Sind die in der Jordan-Form, sind diese Nullen bei den zwei notwendig?
Musst du nicht mitschreiben.
Also es wird auch 2, 2 und dann unten das Kästchen.
Ja, du kannst von den Nullen gerne so viele hinschreiben, wie du möchtest, aber wenn da nichts steht, dann heißt es auch Null. Ja.
Wie ergibt sich jetzt nochmal dieser Block aus dem Minimalpolynom?
Aus den Koeffizienten. Ich habe x² minus 4x plus 4, quasi die 1, die vor dem x² steht, ignoriere ich, weil die sowieso immer da steht, Minimalpolynom ja immer normiert ist. Als nächstes nehme ich mir die minus 4, mache aus dem Minus ein Plus und schreibe das ganz rechts hin. Das wird diese rechte 4. Und als nächstes nehme ich mir den nächsten Term, was jetzt hier die plus 4 ist, mache daraus eine minus 4 und schreibe das links daneben. Man sieht es vielleicht noch mal ein bisschen besser bei dem größeren Beispiel vorhin. Wo war das? Hier. Da haben wir auch, vor dem x hoch 4 steht eine 1, die ignorieren wir. Vor dem x hoch 3 steht eine minus 4, daraus machen wir eine plus 4 und schreiben die ganz rechts hin. Als nächstes kommt eine plus 6, daraus machen wir eine minus 6 und schreiben die links daneben. Dann kommt eine minus 4, daraus machen wir eine plus 4, schreiben die links daneben. Dann kommt eine plus 1, daraus machen wir eine minus 1 und schreiben die links daneben, also ganz nach links. Macht Sinn? Es wird bestimmt noch Beispiele geben zu beiden Normalformen. Sonst Fragen zu dem Beispiel, dem anderen Beispiel, dem Normalformenkapitel? Ich sehe erstmal keine. Dann war es das tatsächlich mit diesem Kapitel und wir können anfangen mit Kapitel 12, das wird Vektorräume mit Formen und ich wische erstmal. Vielleicht noch kurz hier zeigen, was da vorhin an der anderen Tafel stand. Ja.
Jetzt so als Zusammenfassung in diesem Kapitel, müssen wir eigentlich nur in der Lage sein, Normalformen auszurechnen oder müssen wir auch noch konkret irgendwie mehr? Das ist jetzt zu viel gefragt.
Ich glaube, so allgemein kann ich das nicht beantworten. Es gibt schon Theorie auch in dem Kapitel, die bestimmt wiederkommt, gerade vielleicht dann, was die Hauptresultate zur Existenz und Eindeutigkeit von so Normalformen angeht. Wenn es um Teile geht, die eben ausgelagert sind in einer Podcast-Folge dazu, wie bestimme ich jetzt ganz allgemein so eine Gendarme-Basis, das werdet ihr nicht brauchen. Wenn du es genauer wissen willst als das, dann kann ich es, glaube ich, nicht beantworten. Sonst noch Fragen zu den Normalformen? Okay. Das nächste, was wir machen, ist, wir haben immer noch einen endlich erzeugten K-Vektorraum und auf dem möchten wir jetzt Formen betrachten. Sigma-Bilinearformen werden die heißen, wo wir uns heute mit beschäftigen. Und wir werden Beispiele sehen, aber was wir im Allgemeinen dafür brauchen, ist erstmal ein Automorphismus von unserem Körper K, über den wir das Ganze machen. Was das heißt, steht hier nochmal in einer Definition. Also es soll Sigma heißen, es soll ein Körperhomomorphismus sein. Das heißt, wir wollen eine Homomorphie-Eigenschaft haben, sowohl für die Verknüpfung Plus als auch für die Verknüpfung Mal. Das heißt, sowohl für Plus soll das Gleiche rauskommen, wenn ich zuerst zwei Elemente addiere und dann mit Sigma abbilde oder wenn ich erst beide mit Sigma abbilde und dann addiere. Und für Mal genauso. Das heißt erstmal, dass unser Sigma ein Körperhomomorphismus ist. Als Körperautomorphismus bezeichnen wir es, wenn es zusätzlich bijektiv ist. Und solche Körperautomorphismen brauchen wir für unsere Formen auf Vektorräumen. Dafür, wie sowas aussehen könnte, so ein Körperautomorphismus, haben wir als erstes das Beispiel komplexe Konjugation auf dem Körper C. Das heißt, wir nehmen uns für jede komplexe Zahl, die wir schreiben können, als a plus bi das Element a minus bi her und definieren Sigma so, dass wir eben a plus bi abbilden auf a minus bi. Und die Abbildung, die das tut, die heißt komplexe Konjugation und das ist ein Körperautomorphismus von C. Um das zu zeigen, muss man als erstes bemerken, dass dieses Sigma überhaupt bijektiv ist. Das kann man sich überlegen, weil es zu sich selbst invers ist, eben seine eigene Umkehrabbildung ist. Und dann braucht man noch diese beiden Homomorphie-Eigenschaften, die wir sehen, die wir ausrechnen können, wenn wir zwei Elemente aus C uns hernehmen, a plus bi, c plus di. Und das Erste, was wir machen, ist, die beide zu addieren, schauen, was rauskommt, wenn wir diese Summe mit Sigma abbilden, stellen fest, das wird a plus c minus b plus d mal i. Und wenn wir das andersrum machen, also wenn wir a plus bi erst mit Sigma abbilden, c plus di mit Sigma abbilden und das beides addieren, dann kommt das Gleiche raus. Für mal kann man das genauso machen, auch ausrechnen, was passiert, wenn ich a plus bi und c plus di erst miteinander multipliziere, dann abbilde. Was passiert, wenn ich a plus bi erst abbilde, c plus di abbilde und die Ergebnisse miteinander multipliziere. Und auch da stellen wir fest, okay, in beiden Fällen kommt das Gleiche raus, das heißt, wir haben diese Homomorphie-Eigenschaft. Ein anderes Beispiel, hier haben wir jetzt einen Körper mit drei Elementen, einen endlichen Körper, K. Und die Abbildung, die wir jetzt anschauen, definieren wir so, dass wir jedes Element aus K abbilden, A hoch Sigma auf A hoch 3. Wenn wir das jetzt in unserem Körper C versuchen würden, dann würde da kein Körperautomorphismus rauskommen, aber in unserem Körper mit drei Elementen eben schon. Auch da brauchen wir wieder, dass die Abbildung eben überhaupt bijektiv ist, das kann man sich überlegen, und wir brauchen diese Homomorphie-Eigenschaften. Das sieht jetzt in diesem Fall so aus, okay, wir nehmen unsere Elemente A und B, wir addieren die, wir nehmen die hoch 3, dann steht da ausmultipliziert, was das wird. Und was wir feststellen ist, ja gut, da stehen jetzt mehrere Terme mehrmals. Also wir sehen in diesem ausmultiplizierten Ausdruck den Term a hoch 3, dann sehen wir a Quadrat mal b und das sehen wir nochmal und nochmal. Wir sehen a mal b Quadrat und dann sehen wir es nochmal und nochmal und dann sehen wir b hoch 3. Aber dadurch, dass wir jetzt manche von diesen Termen dreimal dort sehen, können wir die weglassen, weil unser Körper Charakteristik 3 hat. Das heißt, in unserem Körper ist 1 plus 1 plus 1 gleich 0. Dementsprechend ist auch a Quadrat mal b plus a Quadrat mal b plus a Quadrat mal b gleich 0. Und genauso ist a mal b Quadrat plus a mal b Quadrat plus a mal b Quadrat gleich 0. Das folgt aus dieser Charakteristik 3 und das brauchen wir, damit wir die Terme weglassen können. So steht da jetzt nur noch a hoch 3 plus b hoch 3, also a hoch Sigma plus b hoch Sigma. Und das ist unsere erste Homomorphie-Eigenschaft. Ja. Weil unser Körper drei Elemente hat, weil unser Körper Charakteristik 3 hat. Also, okay. Beispiel. Beispiel. Moment. Beispiel, wir wählen unseren Körper als Z Modulo 3Z. Das heißt, da liegen als Elemente drin 3Z. 3Z plus 1 und meinetwegen 3Z plus 2. Irgendwas in die Richtung gab es wahrscheinlich im ersten Semester, weil ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht mit 3 oder mit 5, aber irgendwie sowas gab es. Und da hätten wir als null Element unseres Körpers eben 3Z, als 1 Element 3Z plus 1 und tatsächlich wäre dann dieses Element 3Z plus 2 das additive Inverse vom 1 Element. Und was jetzt hier passiert, ist, wenn ich schaue, 3Z plus 1 3Z plus 1 plus 3Z plus 1, dann wird das 3Z plus 3, aber da 3 selber in 3Z drin liegt, ist das 3Z und das ist das 0. Und Und wenn wir jetzt unsere Körperelemente anders nennen würden, also sagen, wir nennen die nicht konkret so, dass wir unseren Körper genau so definieren, sondern haben halt irgendwelche Elemente 1K, 0K und minus 1K, dann könnte man trotzdem sagen, 1K plus 1K plus 1K ist halt 0K. Genauso würden wir feststellen, in einem Körper mit 5 Elementen wäre dann 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 gleich 0. Das war die Frage? Okay. Genau, und an genau sowas würde es auch scheitern, wenn wir jetzt, wenn wir versuchen würden, diese Homomorphie-Eigenschaft für irgendeinen beliebigen Körper nachzurechnen. Aber hier geht es. Die zweite Homomorphie-Eigenschaft ist in diesem Fall ein Stück leichter, weil wir in unserem Körper sowieso kommutativ bezüglich der Multiplikation sind. Und dementsprechend haben wir jetzt insgesamt hier einen Körperautomorphismus. Solche oder andere allgemeine Körperautomorphismen können wir jetzt verwenden, um Sigma-Bilinearformen zu definieren. Das heißt, wir wollen als erstes dieser Menge von Automorphismen eines gegebenen Körpers einen Namen geben. Das steht jetzt hier als Out-K. Und wenn wir so einen Körperautomorphismus haben, dann bezeichnen wir eine Abbildung als Sigma-Bilinearform, wenn es so eine Abbildung ist, von V kreuz V nach K. Das heißt, ich nehme mir jeweils zwei Elemente aus meinem Vektorraum, bilde die ab auf ein Körperelement und ich brauche die folgenden zwei Eigenschaften. Immer wenn ich mir Elemente hernehme, V1, V2, U1, U2 aus dem Vektorraum, irgendein Körperelement Lambda, dann möchte ich, wenn ich mir anschaue, auf was so Summen abgebildet werden, also wenn ich eine Summe habe aus V1 und V2 und das mit dieser Sigma-Bilinearform verknüpfe mit einem weiteren Element U1, dass das das gleiche ist wie die Summe der Bilder F von V1 und U1 plus F von V2 und U2. Genauso für die zweite Komponente, wenn ich mir das Bild anschaue, wo ich in der ersten Komponente nur ein V1 habe und in der zweiten so eine Summe, U1 plus U2, dann soll auch das die Summe der jeweiligen Bilder sein. Und das heißt, ich habe so eine Linearität bezüglich der Addition. Und für die Multiplikation habe ich auch eine Linearität in der ersten Komponente, nämlich wenn ich mir da Bilder anschaue, f von, sagen wir, Lambda mal V1 und eben U1, dann ist das das gleiche, wie wenn ich das Lambda einfach rausziehe, also Lambda mal f von V1 und U1. Aber wenn ich das in der zweiten Komponente mache, dann muss ich noch das Sigma berücksichtigen. Das heißt, f von V1 und Lambda mal U1 wird dann Lambda hoch Sigma multipliziert mit dem Bild F von V1, U1. Anderer Name dafür wäre Sigma-Sisqui-Linearform. Das würde noch eher berücksichtigen, dass wir eben nicht wirklich in beiden Komponenten linear sind, sondern wir sind in der ersten Komponente auf jeden Fall linear und in der zweiten Komponente müssen wir halt noch dieses Sigma berücksichtigen. Wir werden es aber jetzt in der Regel als Sigma-Bilinearform bezeichnen. Und auch dafür haben wir Beispiele. Eine Anmerkung vorher noch, wenn der Körperautomorphismus, den wir verwenden, einfach die Identität auf unserem Körper ist, dann lassen wir diese Bezeichnung Sigma aus dem Namen weg und bezeichnen unsere Sigma-Bilinearform einfach als Bilinearform. Das ist auch genau der Fall in unserem ersten Beispiel. Unser erstes Beispiel ist nämlich das Standard-Skalarprodukt auf dem R3. Das heißt, wir definieren uns für jeweils zwei solche Vektoren aus dem R3, einen davon x1, x2, x3, einen y1, y2, y3 als Abbildung, das, was passiert, wenn ich summiere über jeweils die Produkte aus den jeweiligen Komponenten. Das heißt, ich nehme mir von meinem ersten Vektor die erste Komponente, multipliziere die mit der ersten Komponente vom zweiten Vektor, mache das Ganze für alle Komponenten und summiere das auf. Das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen, aber hier brauchen wir es dann jetzt halt auch. Und was da passieren kann, ist zum Beispiel, ich sollte, wir sind beim Standard-Skalarprodukt und schauen uns das an für den Vektor 1, 0, 0 und den Vektor 0, 1, 0. Wer kann mir sagen, was da passieren würde, was da rauskommen würde? Ja, da kommt 0 raus. Genau. Es wird 1 und 0 plus 0 mal 1 plus 0 mal 0. 0. Anderes kleines Rechenbeispiel. Ich nehme mir jetzt den Vektor 1, 2, 0, den Vektor 0, 1, minus 1. Was muss ich jetzt machen? Ja. 2. Und dann wieder hier 1 mal 0 plus 2 mal 1 plus 0 mal minus 1 und 0 mal 2. Sowas kann man im Prinzip auch für andere Körper machen. Insbesondere kann man es aber für andere R hoch N machen. Wenn ich mir nicht den R hoch 3 anschaue, R hoch 4, R hoch 5 oder irgendwas, geht das genauso, würden wir dann auch als Standard-Skalarprodukt bezeichnen. Eine Variante davon, wenn wir nicht über R rechnen, sondern über C, ist etwas, was wir auch als Standard-Skalarprodukt bezeichnen wollen, wo wir jetzt aber noch so einen Automorphismus Sigma berücksichtigen wollen, nämlich genau die komplexe Konjugation von vorhin. Die definieren wir als Sigma und als neue Sigma-Bilinearform in diesem Fall definieren wir dann das Ganze so, dass wir jetzt in dieser Summe von Produkten immer für die jeweilige Komponente die Komponente, die wir aus dem ersten Vektor nehmen, so nehmen, wie sie ist, und die aus dem zweiten Vektor aber noch mit Sigma abbilden. Das heißt, nehmen wir uns Vektoren jetzt nicht aus R hoch 3, sondern aus C hoch 3. Und wenn wir uns hier anschauen, Vektor 1, i und 0, sowie der Vektor i, 0 und 1 plus i, würden wir mit dieser abgeänderten Vorschrift, die die komplexe Konjugation berücksichtigt, was rausbekommen, was müssen wir rechnen?
Genau.
anfangen? Was wird es? Ja, nochmal.
Kann man sich einfach zu I hoch Sigma abkürzen?
Das wird erstmal I hoch Sigma, genau, weil wir hier jeweils eine 0 mit bei haben. Und wie kann ich I hoch Sigma noch schreiben? Ja, okay. Ja. Das ist minus I. Mit der Vorschrift von vorhin für die komplexe Konvergenz. Das heißt, so sieht es aus in diesem Beispiel. Und ja, das wird es im Prinzip hier auch meistens sein, wenn wir mit so Sigma-Bilinearformen arbeiten. Oft ist Sigma die Identität oder die komplexe Konjugation. Oft wird die entsprechende Sigma-Bilinearform so ein Standard-Skalarprodukt sein. Aber viel von dem, was wir als nächstes machen, wird dann Theorie sein, die wir eben auch allgemeiner einführen können. Und eine Sache, die wir da haben wollen, ist, dass wir diese Sigma-Bilinearform, diese Abbildung irgendwie kompakt beschreiben können wollen. Wir hatten schon von Abbildungen, die irgendwie von einem Vektorraum in einen Vektorraum gehen, dass wir die kompakt beschreiben wollten mit Abbildungsmatrizen. Und in diesem Fall machen wir was Ähnliches. Wir haben jetzt keine Vektorraumhomomorphismen, sondern eben diese Sigma-Bilinearform. Aber wir wollen das wieder irgendwie ausdrücken durch Matrizen. Und das bezeichnen wir in diesem Fall dann immer als Gramsche Matrix. Das heißt, unser Vektorraum ist immer noch irgend so ein Vektorraum der Dimension n. Die Matrix, mit der wir das darstellen wollen, wird abhängen von der Basis, die wir wählen. Das heißt, die sei jetzt hier erstmal bezeichnet mit Bedach und Elementen b1 bis bn. Wir haben irgendeinen festen Körperautomorphismus Sigma und für unsere Sigma-Bilinearform f bezeichnen wir jetzt als Gramsche Matrix M von F und Bedach die Matrix, wo in den Einträgen, also im Eintrag IJ, jeweils steht das Bild von diesen Basisvektoren BI und BJ. Also, wenn ich mir zum Beispiel wieder unser Standard-Skalarprodukt auf dem RO3 hernehme. Ich glaube, es ist sogar. Ist das hier auf der? Nein, ist es nicht. Also, Beispiel, wie gerade unser Körper ist R, unser Vektorraum ist R3 und F ist das Standard-Skalarprodukt von gerade. Und Beta erstmal die geordnete Standardbasis. Haben, wo wir in den Einträgen jeweils die Bilder sehen von Standard-Skalarprodukt, wo wir aus den jeweiligen Kombis an Basisvektoren. Das heißt, was wir hier oben im ersten Eintrag wollen, ist das Standard-Skalarprodukt von B1 mit sich selber. Wie würde das aussehen? Oder was kommt da raus? Geordnete Stand, ja?
B1.
Das müsste ein Körperelement rauskommen.
Eins,
ja. Was passiert, wenn ich das Skalarprodukt nehme von B1 und B2? Ja. Null. Und genauso für B1 und B3 kommt auch wieder 0 raus. Immer wenn ich unterschiedliche Basisvektoren aus dieser geordneten Standardbasis nehme, kommt 0 raus. Immer wenn ich einen mit sich selber nehme, wird es 1. Das heißt, wir erhalten dann so eine Darstellung, die uns sagt, was diese Bilinearform, dieses Standardskalarprodukt tut. Die ist aber abhängig von der Matrix. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es noch schaffen. Doch, vielleicht. Doch. Ich schaffe noch kurz, das einmal zu zeigen, dass es für eine andere Basis gegebenenfalls anders aussieht. Wir könnten für den RF3 eine andere Basis nehmen, bestehend aus den Vektoren 1, 1, 0, 1, minus 1, 1 und 0, 1, 1. Das ist eine Basis für den RF3 und dann könnte man ausrechnen, was da jeweils rauskommt, wenn ich das Skalarprodukt nehme von je zwei solchen Basisvektoren. Und wir sehen, da passiert was anderes als für die geordnete Standardbasis. Das heißt, diese Gramsche Matrix, die sagt uns zwar was über unsere Sigma-Bilinearform, hängt aber auch von der Basis ab. Und nächstes Mal, am Donnerstag, müssten wir auch dazu kommen, wie wir da von einer Basis zur nächsten übergehen können mit einem Basiswechselsatz. Jetzt fürs Erste ist der Witz von diesem Beispiel, glaube ich, nur, dass wir einmal sehen, okay, gleiche Sigma-Bilinearform, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten und diese Gramschen Matrizen sehen anders aus, je nachdem, welche Basis wir nehmen. Genauso wie das ja auch bei Abbildungsmatrizen der Fall war, je nachdem, was man dafür Matrizen nimmt, sehen die was man für Basen nimmt, sind die Abbildungsmatrizen anders aus. Ja. Fragen? Dann sehen wir uns Donnerstag. Thank you.